Pistolenmunition, Maschinenpistolenmunition, Sturmgewehrmunition. Mindestens 7000 Schuss sollen Beamte der sächsischen Polizei entwendet haben. Wie wurde dies bekannt?
Das wurde bekannt durch eine jetzt Pressemitteilung und Pressekonferenz des sächsischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag. Und sagen, dass da jetzt es gab Durchsuchungen gegen insgesamt 17 Beamte. Und das ist ja schon erstmal eine relativ große Nummer. Und diesen 17 wird eben vorgeworfen, also vier davon, sozusagen die Hauptbeschuldigten, die sollen die Munition geklaut haben, aus der Munitionskammer beim LKA. Es handelt sich um eine Spezialeinheit des LKA, ein sogenanntes mobiles Einsatzkommando. Und die anderen 13 sollen dann auch sozusagen Beihilfe geleistet haben, weil alle zusammen nämlich mit der Munition, und dann wird es dann besonders, eigentlich fast schon skurril, interessant und vor allem auch relevant, die sollen nämlich gemeinsam mit dieser Munition ein Schießtraining bezahlt haben. Und zwar auf einem Schießplatz in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, bei einer Firma namens Basic Shooter, und der dortige Verantwortliche Matt T. Und da kommen wir dann sozusagen relativ nahe bei der Nordkreuz-Gruppe, bei der Prepper-Gruppe raus, die ja schon länger Schlagzeilen macht, weil zwei Mitglieder dieser Gruppe Terrorpläne vorgeworfen werden. Und dann kommt es noch eine weitere Wendung dazu. Frank T. ist auch der Waffenhändler, bei dem der damalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern noch ins Café von der CDU eine Pistole gekauft hat, darüber nicht sprechen wollte, das zur Privatsache erklärt hat und dann Ende vergangenen Jahres zurückgetreten ist.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, es sind 17 Beamte, 13 sollen Beihilfe geleistet haben und 4 vom LKA. Was weiß man denn über die Beschuldigten in dem aktuellen Fall?
Ja, man weiß, dass das sozusagen hier wirklich ja eine sehr große Gruppe ist, das ist eine Spezialeinheit, und die geht bis hin zur Führung. Also der Kommandoführer wird beschuldigt und auch 3 Schießtrainer. Und das erklärt auch, warum die eigentlich relativ leicht an die Munition gekommen sind. Und das ist erstmal auch gar niemandem aufgefallen. Weil die haben einfach Zugang zu ihrer eigenen Munitionskammer, zu einem Munitionslager, und können dann dort einfach die Munition rausnehmen, können danach hinschreiben, wir haben die verschossen, und das überprüft erstmal gar niemand. Das heißt, es wäre gar nicht aufgefallen, wenn es nicht Ermittlungen gegeben hätte der Staatsanwaltschaft Schwerin, die eben von Frank T. aus ermittelt, von dieser Richtung. Gegen Frank T. laufen mehrere Verfahren, so viele, dass auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft das gar nicht beziffern wollte. Da geht es im Kern immer um Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz. Das heißt, er hat in vielen Fällen mutmaßlich, ist er nicht korrekt in Munition umgegangen, hat die Munition illegal erlangt, wie in diesem Fall ja auch eben die Munition aus Sachsen. Und er hat also auch Mitarbeiter in der Waffenbehörde, die es gemacht haben, die nicht legal waren. Und im Rahmen dieser Ermittlungen gegen Frank T. ist dann eben irgendwann den Ermittler in Schwerin aufgefallen, dass da auch ja offenbar diesen Munitionstausch, diese Bezahlungen mit Patronen gab, eben von den sächsischen Beamten.
Gegen die beschuldigten Polizisten wird ja nun ermittelt. Was ist von diesen Ermittlungen und den eventuellen Konsequenzen zu erwarten?
Genau, gegen die wird ermittelt, wegen Diebstahls, Verstöße gegen das Waffengesetz und auch Bestechlichkeit. Und das ist sozusagen auf zwei Ebenen eigentlich natürlich für die sächsische Polizei höchst problematisch, allein, dass es überhaupt stattfindet, dass da so viele Beschuldigte sind. Und wenn sie dann schlussendlich angeklagt und verurteilt werden sollten, dann hängt es ja immer davon ab, dann von der Höhe der Strafe auch, aber natürlich sind auch Disziplinarmaßnahmen, die jetzt schon eingeleitet wurden, dann auch verstärkt zu erwarten, dass sie gegebenenfalls auch aus dem Dienst entfernt werden müssten. Und zum anderen ist es aber auch ein Problem, dass man ja nicht unbegrenzt solche Spezialkräfte überhaupt hat bei der Polizei. Das heißt, dass man da erstmal jetzt diese 17 Beamte sozusagen nicht mehr einsetzen kann. Das sind ja auch spezial, wirklich dann in ihrer speziellen Verwendung ausgebildet. Das ist natürlich auch ein Problem, weil die kann man ja auch nicht von heute auf morgen neu ausbilden. Also sagen, dass es in der Tat dieser Vorfall ist, für die sächsische Polizei, für das LKA ein Riesenproblem. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es in näherer Zukunft vielleicht in anderen Bundesländern ähnliche Untersuchungen und Ermittlungen geben wird. Denn die Staatsanwaltschaft Schwerin verfolgt schon länger diese Ermittlungsthese, dass eben Frank T. sich mit Munition hat bezahlen lassen, die von Polizisten mitgebracht wurde aus verschiedenen Bundesländern. Und da wurden auch schon Ermittlungen in verschiedenen Bundesländern abgegeben. Das heißt, da ist schon zu erwarten, dass wir da nochmal was hören werden.
Ja, die Meldungen über geklaute Munition und Sprengstoff beim KSK und der Polizei, aber auch rechte Chatgruppen, in denen Polizisten gehetzt haben, reißen nicht ab. Und mit dem Hannibal-Netzwerk hat die TAZ ein rechtes Netzwerk aus Bundeswehrangehörigen, Polizisten und anderen Preppern enttarnt. Ihr habt dazu mal den Begriff Schattenarmee verwendet, der bislang in den Ermittlungen noch keinen Anklang fand. Was beschreibt ihr mit Schattenarmee und wie sieht dieses rechte Netzwerk in Sicherheitsbehörden aus?
Schattenarmee ist ein Begriff, ja, den wir mal benutzt haben, den wir heute eigentlich bewusst doch nicht mehr benutzen, also auch, weil er so ein bisschen ja sehr großen Interpretationsspielraum lässt und ja auch kein jetzt ganz klar fassbarer Begriff ist, der auch irgendwie juristisch oder so relevant wäre. Man kann den immer ganz leicht wegwischen und das wird auch ein bisschen ein falscher Eindruck, weil wenn man Armee hört, man ja nur bei der Bundeswehr erstmal ist. Und was wir festgestellt haben, ist, dass das Netzwerk rund um den früheren Kraftkraftsoldaten Andreas alias Hannibal, da waren ja Leute drin, teilweise aus der Bundeswehr, teilweise Reservisten, teilweise Polizisten, auch aus verschiedenen Spezialkräften. Und es ist auch ja nicht unbedingt eine ganz feste Organisationsform, sondern es ist wahrscheinlich auch ganz bewusst ein Netzwerk, wo es mal engere Verbindungen gibt und festere, mal losere. Und es sollen auch die einen vielleicht am einen Ende des Netzwerks, da reden wir dann auch von Franco A., dem Bundeswehroffizier, der jetzt in Kürze in Frankfurt vor Gericht steht, weil er Terrorpläne gehabt haben soll. Und dann ganz im Norden Marco G., der ehemalige SEK-Polizist, der verurteilt wurde vom Landgericht Schwerin, weil er eben massenhaft Munition und illegal Waffen und dann eine Maschinenpistole zu Hause bei sich gelagert hat, in Vorbereitung auf einen Tag X, also diese rechtsextreme Prepper-Vorbereitung. Sozusagen ist das ein Netzwerk, das ja sehr unterschiedliche Ausgestaltung hat und sich auch ändert. Und deshalb ist sozusagen Netzwerk wahrscheinlich ein Schattennetzwerk, vielleicht der bessere Begriff. Und wenn ich jetzt schon Marco G. erwähnt habe, den ehemaligen SEK-Polizisten, das ist wiederum die enge Verbindung zu Frank T., dem Schießplatzbetreiber. Denn bei Marco G. wurde dann eben Munition gefunden aus ganz Deutschland, von ganz verschiedenen Polizeibehörden. Und es wurde bei Marco G. wurden zumindest mindestens 102 Patronen auch gefunden aus Sachsen. Und zwar Patronen, das konnte man über die Losnummer an Andrich feststellen, die im Mai 2018 an das Landesverwaltungsamt in Sachsen geliefert wurden. Und im November 2018 war dann der Workshop, der illegale Schießworkshop von den sächsischen Polizisten in Güstrow. Und es ist zumindest sehr, sehr naheliegend, dass die Munition, mit der sie das Schießtraining bezahlt haben, zumindest teilweise dann irgendwann später bei dem Prepper Marco G., dem Admin der Gruppe Nordkreuz, gelandet ist.
Vergangene Woche hatte nun der Generalinspekteur der Bundeswehr seinen Zwischenbericht zu rechten Soldaten beim KSK vorgelegt. Und demnach ist der militärische Abschirmdienst seit 2017 bei etwa 50 Soldaten des Kommando Spezialkräfte dem Verdacht rechtsextremistischer Aktivitäten nachgegangen. Ein rechtsextremes Netzwerk, das so ziel- und zweckgerichtet an dem Beseitigen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung arbeitet, sei dabei nicht erkannt worden. So heißt es in dem Bericht. Was sagt das aus?
Ja, das sagt vor allem aus, dass der Begriff des Netzwerks auf einer juristischen Ebene klar definierter ist. Da gibt es eine Definition im Bundesverfassungsschutzgesetz und der ist offenbar nicht tragfähig, um real existierende Phänomene ausreichend zu beschreiben. Und ich war auch ein bisschen verwundert über die Formulierung diesen Bericht, weil selbst der damalige Chef des militärischen Abschirmdienstes, also des Geheimdienstes der Bundeswehr, der hatte im Sommer letzten Jahres, im Juni, selbst schon davon gesprochen, dass man schon von einem Netzwerk sprechen könne. Das war ganz interessant, weil seit 2018 es so eine Weiterentwicklung gab in dem Wording des MAD-Chefs, dass es erst einmal hieß, es gäbe gar kein Netzwerk, dann hieß es, es gäbe halt eine Vernetzung unterhalb eines Netzwerks und dann hatte er eigentlich von einem Netzwerk gesprochen im Juli letzten Jahres. Deshalb wundert mich jetzt, dass in dem Bericht, dass sozusagen gesagt, es gibt kein Netzwerk, das ist aber so ein bisschen Wortklauberei um diese juristisch irgendwie definierten Begriffe. Aber es hat wirklich auch keiner Zweifel eben von den Nachrichtendiensten, die sich ja intensiv inzwischen mit diesen Personen und Personengruppen und so weiter beschäftigen, da hat keiner Zweifel, dass es diese Vernetzung gibt. Wie stark sie ist und wer da wirklich wann mit wem in engem Austausch steht, das wissen wahrscheinlich die ErmittlerInnen und VertreterInnen der Nachrichtendienste dann gar nicht ganz im Detail, weil natürlich die Leute auch nicht dumm sind, die das machen. Das heißt, die machen das auch nicht alles in Chatgruppen bei Telegram, wo man vielleicht noch irgendwie als Behörde reinschauen kann, sondern die haben dafür doch sicherere Kommunikationswege, treffen sich persönlich, tauschen sich auf Wegen aus, die dann vielleicht ja gar nicht so leicht mitzubekommen sind. Und deshalb, das, was wir kennen, ist schon problematisch genug. Was noch gegebenenfalls dahinter steckt, das wissen wir natürlich dann gar nicht unbedingt.
Vielleicht daran anknüpfen, nochmal abschließend die Frage gestellt, Wie ernst werden die Fälle von rechter Mobilisierung in Sicherheitsbehörden genommen? Was ist da dein Eindruck, wie Polizei, Bundeswehr und Politik damit umgehen?
Also ich glaube, diese Fälle, diese konkreteren Fälle, wo es wirklich dann auch um Waffen und Munition und Schießtraining und so weiter geht, die werden schon sehr ernst genommen erstmal. Und die Grenzen, die darauf gezogen werden, gut genug sind, ob dann wirklich genug getan wird, um dann diese fraglichen Personen dann gegebenenfalls auch wirklich strafrechtlich zu verfolgen, vor Gericht zu stellen. Das ist vielleicht nochmal eine zweite Frage. Was, glaube ich, immer noch schwieriger ist, ist die gesamte Betrachtung, wo es ja dann auch schon Äußerungen gibt, dass man sich darum auch kümmert, auf so einer unteren Ebene, was dann rechtsextreme Chatgruppen angeht und so weiter. Also solche Sachen, wo es jetzt nicht gezielt um irgendwie vielleicht Vorbereitung von irgendwie Straftaten geht oder jetzt Munitionsklau oder so, aber dass einfach rechte Memes oder rechtsextreme Inhalte rumgeschickt werden. Da gab es so einen Peak der Aufmerksamkeit, vor allem auch bei der Polizei in NRW. Und da scheint mir, das ist eine Sache, wo dann vielleicht auch nicht so genau drauf geschaut wird und wo dann der Korpsgeist der Beamtin dann unter Umständen auch immer noch größer ist, als dass dann da wirklich aufgeklärt wird. Und ja, insgesamt gibt es da also eine Sensibilität für das Problem und das vor allem ja auch im parlamentarischen Raum, das parlamentarische Kontrollgremium, also sozusagen das Gremium im Bundestag, das die Nachrichtendienste kontrollieren soll, hat sich ja auch schon jetzt seit 2,5 Jahren ausführlich mit allem rund um das Hannibal-Netzwerk beschäftigt und auch die Nachrichtendienste beschäftigen sich damit. Aber natürlich, ja, wie ich ja vorhin schon sagte, ob dann wirklich das gesamte Problemfeld im Blick genommen wird, ob dann wirklich noch weiter dahinter geschaut wird. Das sieht man jetzt am KSK, dass dann irgendwann vielleicht dann doch auch Grenzen gibt der Betrachtung. Weil alles, was wir zum KSK recherchieren können und konnten, zeigt, dass das wirklich ein sehr strukturelles Problem ist, dass da ein Rechtsgedankengut, das auch wirklich nicht nur sozusagen im stillen Kämmerlein ausgetauscht wurde, sondern ganz offen auf Feiern und die auch nicht alles dann öffentlich dann so breit diskutiert wurden, wie die Abschiedsfeier 2017 von dem Kompaniechef, bei dem Hitlergrüße gezeigt worden wurden, dass das alles da ganz normal ist, so eine Haltung, die sich eben nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbaren lässt. Das wird jetzt alles so ein bisschen schon wieder runtergekocht, wenn es darum geht, welches das KSK eigentlich hat. Das soll ja im Sommer entschieden werden, ob das meine Spezialkraft in der Form weiter besteht, ob es irgendwie neu aufgestellt werden soll. Und da ist die Tendenz, was man so aus der Bundesregierung auch hört, dass da schon der Wille ist, da zu sagen, wir haben das ein bisschen aufgeräumt und wir machen da erstmal weiter. Und ob da wirklich genug Sensibilität ist, grundsätzlich das Problem anzugehen und versuchen zu lösen, da habe ich dann schon meine Zweifel.